Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. In dieser Folge bin ich wieder mal nicht alleine am Start und ich habe einen wundervollen Gast bei mir, nämlich den Christian Högel. Hi Christian.
Hi Alex, danke, dass ich hier sein darf.
Wunderschön, dass du in den Podcast kommst und ich würde sagen, wir starten direkt rein und ich roll dir mal den Teppich aus und sage, wer du bist und was du machst und was der Anlass ist, warum wir, man wird es im Titel natürlich erkennen, aber was der Anlass ist für unser Gespräch heute. Denn du bist Business- und Karrierecoach und du hilfst Menschen, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Und bevor du diesen Weg eingeschlagen hast, warst du in einem anderen beruflichen Kontext unterwegs, nämlich in diversen Management- und Führungspositionen bei industriellen Großkonzernen. Und ursprünglich hast du eine Lehre zum Industriekaufmann gemacht, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und bist jetzt als Business- und Karrierecoach auch unter anderem als Autor unterwegs. Also du hast ein Buch geschrieben, das da heißt, noch 5 Tage bis zum Wochenende. Ich halte das hier tatsächlich mal für alle, die den Videopodcast verfolgen, in die Kamera. Und das ist tatsächlich der Anlass für unser Gespräch. Ich habe dieses Buch bekommen und mit Freude, kann ich direkt sagen, durchgearbeitet, habe da sehr viel Mehrwert draus gezogen. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, du bist Familienvater und du machst auch eine ordentliche Portion Sport, wie ich das im Buch immer wieder gelesen habe und ziehst damit auch immer viele schöne Vergleiche, können wir wahrscheinlich im Gespräch nochmal genauer drauf eingehen. Habe ich an der Stelle irgendwie in meiner Vorstellungsrunde was vergessen?
Nein, Alex, du hast das toll zusammengefasst. Es ist eine schöne Zusammenfassung meines bisherigen Berufslebens und das, was mir auch neben dem Beruf wichtig ist, nämlich auch meine Freizeit nach meinen Vorstellungen zu gestalten, da meine Leidenschaften einfließen lassen zu können. Und natürlich ist auch die Familie ein ganz wesentlicher Aspekt in meinem Leben.
Und da sprichst du schon verschiedene Lebensbereiche an, die es zu managen gilt. Und das hat auch ganz viel mit auch der Komfortzone zu tun, ne? Wenn man sich in irgendwelchen Lebensbereichen auch verändern möchte, bedeutet das natürlich immer raus, auch aus der Komfortzone, ist ein großes Thema bei dir im Buch. Aber du sprichst es gerade schon an, ich möchte noch erstmal in eine andere Richtung gehen. Du sprichst von einem Wort, was ich tatsächlich bei dir im Buch zum ersten Mal so gehört habe, nämlich Work-Life-Blending. Und das ist ja was anderes als Work-Life-Balance. Kannst du den Unterschied erklären und warum du da differenzierst oder das eine verwendest und das andere nicht?
Also warum ich Work-Life-Balance nicht gerne verwende, ist einfach, dass es ein Begriff ist, der mittlerweile sehr negativ behaftet ist. Also Work-Life-Balance wird oft verwendet und man glaubt, damit ist verbunden, dass man nichts mehr arbeiten will, dass einem die Freizeit wesentlich lieber ist als die Arbeit. Und auch wenn ich persönlich Work-Life-Balance sehr wichtig finde, möchte ich nicht den Eindruck erwecken, dass mir die Freizeit wichtiger ist als der Job. Deswegen habe ich auch versucht, in diesem Buch einen anderen Begriff zu verwenden. Und mir geht es sehr stark darum, sich einfach bewusst zu sein, dass man Privat und Berufliches nicht komplett trennen kann, sondern dass das eine in das andere reinfließt und man sich einfach darauf konzentrieren muss, wo man die Energie hernimmt. Manchmal ist das vielleicht im Beruflichen, dass der mehr herausfordernd ist. Manchmal braucht man mehr Zeit im Persönlichen und darauf soll man einfach Acht geben, weil ich bin nicht der Meinung, man soll das 50-50 teilen, Beruf und Privat, sondern man soll mit seiner Energie gut umgehen und dort die Prioritäten setzen, wo auch die Prioritäten gesetzt werden müssen.
Mal angenommen, wenn ich jetzt in meinem Job nicht mehr happy bin, beziehungsweise vielleicht habe ich es am Anfang ein bisschen ignoriert, ne? Wir Menschen neigen ja dazu, erstmal innerhalb der Komfortzone zu bleiben, weil das vom Energieaufwand her am effizientesten ist. Aber dieses Gefühl ist da und das verstärkt sich immer mehr. Und dann finde ich, beschreibst du in deinem Buch, ist es sehr analytisch. Ich finde, das hilft auch total, um nochmal die verschiedenen Facetten und Bedeutungen auch des eigenen Jobs für sich zu analysieren. Welche Aspekte es bei der Arbeit mit einzubeziehen gilt, ne? Also der Sinnhaftigkeit auch von Arbeit, ne? Und zum einen sagst du, das, na klar, das wissen wir alle, finanzielle Sicherheit, ne? Finanzielle Sicherheit schafft auch ein Maß an Freiheit, je nachdem, was für ein individuell Freiheit ist. Aber ich habe die Freiheit vielleicht ist Freiheit für den einen, in den Urlaub zu fahren, für den anderen, dass man sich auch mal eine Woche rausziehen kann und Tätigkeiten wie Hobbys nachgeht oder einfach, dass man eine gewisse Möglichkeit einfach nur hat, die man ja gar nicht auslebt, aber das kann ja auch eine Sicherheit sein. Dann beschreibst du die persönliche Erfüllung oder auch Selbstverwirklichung, ne, die ein Teil im Job sein kann, aber nicht muss, ne? Es kann aber auch ein Beitrag an die Gesellschaft sein, der für einen individuell wichtig ist. Oder eine Arbeit, nochmal ein ganz anderer Part, gibt natürlich auch Struktur und Routine. Du bist ja jetzt Karrierecoach, das heißt, Menschen kommen zu dir und möchten Hilfe bekommen, wenn sie in einer Situation sind, die eben in irgendeinem Bereich von denen, die ich gerade so aufgezählt habe, ergänz gerne, wenn ich was vergessen habe, nicht mehr zufrieden sind. Was ist so der Bereich, der dir am häufigsten vor die Füße fällt? Gibt es da was oder ist das komplett immer unterschiedlich?
Also tatsächlich sind die Anforderungen, mit denen meine Klienten und Kunden zu mir kommen, völlig individuell und somit unterschiedlich. Gleichzeitig lässt sich aber doch auch, lassen sich die Themen clustern. Das heißt, man kann schon sagen, dass es einerseits sehr stark um den Sinn geht, um die Erfüllung im Job oder noch besser ausgedrückt, die Menschen wollen einfach erkennen, dass das, was sie hier 8 Stunden am Tag tun, 40 Stunden die Woche tun, dass das auch einen Mehrwert, einen Nutzen schafft. Das kann man darin finden, indem ein bestimmtes Produkt, das jemanden fasziniert, produziert wird. Das kann sein, dass man mit seiner Dienstleistung einen Mehrwert schafft. Das heißt, es geht nicht immer nur um das Materielle, sondern es geht auch um immaterielles Wert, das erschaffen wird. Aber ganz wichtig ist der Output. Der soll ein Stück weit zeigen, dass es sich gelohnt hat, dieser Tätigkeit nachzugehen und Leistung erbracht zu haben. Und das wünschen sich heutzutage sehr, sehr viele Menschen. Und das möchte ich noch ergänzen, unabhängig vom Alter. Also man sagt häufig, ja, die Jungen suchen Sinn und Erfüllung und diese Gen Z-Generation. Aber nein, bei mir sitzen genauso auch Menschen, die Anfang 50, Mitte 50 sind und sagen, ich habe noch ja 10, vielleicht auch 15 Jahre zu arbeiten und warum soll ich nicht jetzt mir einen Job suchen, einer Tätigkeit nachgehen, wo ich das Gefühl habe, das macht echt Sinn.
Und wie wichtig ist die soziale Komponente? Also jetzt mal angenommen, hypothetisch gefragt, wenn das Produkt nicht so ganz stimmig ist, was verkauft wird oder wenn ich vielleicht keine Dienstleistung habe, die irgendeinen Sinn stiftet, kann ich auch Sinn darin finden, etwas zu tun, was jetzt nicht vielleicht so ganz in meinem Interessengebiet ist, aber es ist halt mein Job, aber ich habe auf der Arbeit unglaublich schöne soziale Kontakte, ich erfahre viel Wertschätzung. Kann das alleine genug sein für einen erfüllten Job?
Es kann grundsätzlich genug sein. Wichtig aus meiner Perspektive ist es, dass dieses Produkt oder Dienstleistung, das ich im vorigen Beispiel angesprochen habe, zu keinem Wertekonflikt führt. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man natürlich durch die soziale Komponente, dass man hier Kolleginnen und Kollegen hat, mit denen man sich gut austauschen kann, mit denen man im Team arbeiten kann, wenn man auch teamfreudig ist, das tatsächlich genießt. Und andere Komponenten, die man dann möglicherweise im Job nicht erfüllt bekommt, die kann man sich ja natürlich auch in der Freizeit, im Privatleben, im persönlichen Leben auch suchen.
Ja, jetzt hast du in deinem Buch in jedem Kapitel viele Übungen integriert. Und die habe ich tatsächlich auch alle für mich durchgearbeitet. Kann ich jetzt auch so offen und ehrlich sagen, weil ich tatsächlich gerade in mehreren Lebensbereichen in so einer Umbruchssituation bin. Nichts, was mich jetzt unglaublich stresst, weil ich behaupten würde, dass ich durch das, was ich mit Meditation und im Bereich Spiritualität tue, mir auch die nötige Erdung und Balance verleiht, um damit auch umzugehen. Aber mir haben die Übungen nochmal enorm geholfen, um gewisse Dinge zu reflektieren. Und du sprichst gerade das Thema Werte an. Du hast eine schöne Übung, wo man seine Fundamentwerte bestimmt. Und dann, also das ist eigentlich so eine Kreisübung. Im Kern sind die Fundamentwerte, dann gibt es einen äußeren Kreis, das sind wichtige Werte. Und dann gibt es noch einen äußeren Kreis und das Werte des bisherigen Lebens. Und da kann man für sich in Kurzform, so wie ich es für mich verstanden und ausgeführt habe, seine Werte priorisieren und dann nochmal wirklich schauen, was ist denn jetzt gerade wirklich für mich wichtig und das dann eben auch koppeln an zum Beispiel berufliche und private Kontexte und das hilft total, weil ich glaube, was Werte auch ein wichtiger Kompass sind, die uns in eine Richtung im Leben gehen lassen. Also von daher hat mir das tatsächlich sehr geholfen an der Stelle.
Ja, Werte sind ein unglaublich guter Kompass. Du schilderst das perfekt. Und gerade diese inneren Werte, die im innersten Kreis, die sind im Gegensatz zu den anderen Werten, die in den beiden äußeren Kreisen sind, eigentlich nicht veränderlich. Das heißt, an diesen Werten haben wir unser Leben ausgerichtet. Das kommt vor allem aus der frühkindlichen Sozialisation, so wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt worden sind. Diese Werte, die bestimmen grundsätzlich wie Leitplanken unser ganzes Leben. Und dann gibt es eben Werte, die sich nach Lebensphasen auch ändern können, beziehungsweise bei den wichtigen Werten, das ist der mittlere Kreis, da geht es um Werte, die einem unglaublich wichtig sind, aber wo man möglicherweise auch Kompromisse eingehen würde, wenn es denn notwendig ist.
Ich möchte jetzt nochmal auf das Thema Komfortzone zu sprechen kommen, weil wir es gerade schon einmal angeschnitten haben. Und zwar schreibst du in deinem Buch, verstehen Sie mich richtig, es gibt durchaus bedeutende Gründe, warum wir uns manchmal schwer tun, aus der Komfortzone herauszutreten. Nicht im geringsten möchte ich diese Gründe verharmlosen, aber bedeutet es tatsächlich, unsere Komfortzone zu verlassen, wenn wir Sport treiben, anstatt auf der Couch zu chillen? Gehen wir über unsere Grenzen, wenn wir ein Buch lesen und dafür einmal nicht durch die sozialen Medien scrollen, Fragezeichen. Und hier schneiden sich unsere Tätigkeitsbereiche total, weil was ich hier in diesem Podcast immer wieder zum Thema mache, ist auf das Bewusstsein hinzuweisen, ne? Dinge bewusst wahrzunehmen. Wie verhalte ich mich im Alltag und warum verhalte ich mich so? Ich bin jemand, der viel im Social-Media-Bereich unterwegs ist. Das heißt, ich weiß das aber auch sehr bewusst und ich weiß, dass ich mich diesem Doom-Scroll-Szenario viel häufiger aussetze, als andere das tun, weil ich natürlich viel auch poste. Ich stelle mir dann immer so die Frage, warum bin ich gerade in der App drin? Produziere ich oder konsumiere ich? Was ist die Intention? Und habe tatsächlich auch gewisse, also ich nutze zum Beispiel die OneSec-App. Wenn ich jetzt in Instagram reingehe, dann habe ich 5 Sekunden oder 10 Sekunden Zeit, um mal durchzuatmen und mir die Frage zu stellen, warum ich die App gerade öffne, damit es eben kein Automatismus wird. Und dann muss ich tatsächlich auch den Grund angeben danach, wenn der Timer durchgelaufen ist, warum ich in die App gehe. Ne? Sitze ich auf dem Klo, chill ich gerade im Bett, bin ich bei der Arbeit? Und dieser Moment, der hilft total, um sich nochmal bewusst zu machen, warum ich das Handy gerade in der Hand halte und was ich mache, ohne auf Autopilot einfach den ganzen Tag zu konsumieren. Und ich finde hier, dass dieses Zitat, was ich aus deinem Buch gerade vorgelesen habe, total gut den Kern trifft. Und ich glaube auch eine Herausforderung unserer heutigen Zeit skizziert, dass. Also natürlich ist es nicht einfach, aus der Komfortzone rauszugehen. Wahrscheinlich je nach individueller Situation und Lebensbereich unterschiedlich herausfordernd. Aber wir machen es uns noch viel, viel schwerer durch die Medien und durch das Konsumverhalten, was wir, dieses Überangebot, was wir kreiert haben. Wie ist das jetzt, wenn jemand zu dir kommt, der wirklich Probleme hat, aus der Komfortzone rauszugehen und wirklich eine wichtige Veränderung für sich initiieren möchte im Job, aber irgendwie nicht richtig in die Puschen kommt? Was sind da Herangehensweisen? Das wird wahrscheinlich auch wieder individuell sein, aber hast du so ein paar Best Practices, wie du da so rangehst, um jemandem zu helfen?
Du hast völlig recht. Die meisten Menschen kommen ja erst dann zu mir ins Coaching, wenn sie vieles schon selbst probiert haben, aber einfach mit diesem Selbstprobieren, mit diesem Selbstversuch nicht weitergekommen sind. Und für mich ist ja ein ganz wesentlicher Part im Coaching, viele Fragen zu stellen und somit auch ganz zu Beginn auch schon zu klären, ja, warum klappt es denn nicht, diesen Schritt aus der Komfortzone zu machen? Und in vielen Fällen ist es so, und ich bleibe bei einem beruflichen Beispiel, man ist in einer Situation, wie du sie vorher geschildert hast, man ist nicht zufrieden im Job, man will sich verändern und nimmt sich jetzt vor, den Job zu wechseln, in ein anderes Unternehmen zu wechseln. Und dieser Schritt, der kann natürlich Angst machen, der kann Sorgen bereiten, der ist mit vielen Fragen auch verbunden. Und mein Zugang ist immer der Weg der kleinen Schritte. Das heißt, wenn man unzufrieden ist im Job, dann sollte man sich mal die Frage stellen, ja, warum ist man denn unzufrieden? Was sind denn die Gründe dafür? Gibt es da vielleicht kleine Stellschrauben, die man selber drehen kann und anpassen kann? Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin niemand, der sofort dazu rät, den Job zu wechseln, wenn es Probleme gibt, sondern ich bin immer jemand, der sagt, ja, okay, was gefällt dir an dem Job, was gefällt dir nicht an dem Job und bei dem, was nicht passt, ja, welche Möglichkeiten hast du denn selbst? Was liegt in deinem Einflussbereich, um da etwas zu ändern und da Stellschrauben zu drehen? Um konkret auf deine Frage zu antworten, wenn ich ein Best Practice geben kann, dann ist es jenes der kleinen Schritte. Das heißt, hab ruhig ein großes Ziel, aber brich dann dieses Ziel in unterschiedlichste Etappen runter. Mach nicht einen Schritt, der einen Kilometer weit ist, sondern versuch einfach Schritte zu gehen, die einen halben Meter sind, und geh jeden Tag diesen halben Meter, und du wirst dann sehen, dass du nach einigen Tagen, nach einigen Wochen schon ein großes Stück weitergegangen bist. Für uns sind Ziele oft in der Vorstellung schon kaum erreichbar, wenn wir uns die Tragweite dieser Ziele vor Augen führen. Aber wenn wir das runterbrechen auf kleine Etappen, dann geht es uns wesentlich einfacher von der Hand.
Da möchte ich gerne wieder eine Übung aus deinem Buch preisgeben. Also ich, keine Angst, wir werden jetzt nicht jede Übung hier durchgehen, aber die passt gerade unglaublich gut zu dem, was du sagst. Nämlich ist es eine Übung, wo man sich seinen Jobkontext anschaut. Geht auch als Selbstständiger sehr gut, in der Situation befinde ich mich. Und zwar hast du einen Bereich oder verschiedene Bereiche deines Jobs, das sind Rahmenbedingungen, Tätigkeitsbereich, persönliches Umfeld und Führung / Vorgesetzter, bei mir wären es dann Kunden. Und dann hast du das sogenannte Pain and Pleasure Principle, ne? Ganz gut zugeschnitten darauf, nämlich sich in diesen Bereichen die Frage zu stellen, was bereitet, also du beschreibst erstmal die Details in diesen Bereichen, ne? Was ist so der Rahmen? Und dann, was bereitet mir in diesem Rahmen Freude und was sind Schmerzen? Und alleine durch diese eigentlich sehr simple, aber super effektive Übung wird einem nochmal klar, okay, wo ist der wunde Punkt eigentlich? Ich fühle irgendwie, irgendwas ist nicht stimmig, und häufig, wenn wir irgendwas fühlen, ist es nicht konkret genug. Und es geht ja darum, da mal so richtig die Lampe drauf zu halten. Und wenn wir es jetzt mal konkret und persönlich machen wollen, ich bin viel im Coaching- und Beratungsbereich unterwegs, ähnlich wie du, allerdings sehr nischig in der Podcast-Beratung. Das heißt, wenn Menschen Lust haben, einen Podcast zu starten oder sie wollen ihn verbessern, dann kann man mich dazu holen. Ich mache das tatsächlich auch für große Medienhäuser, auch für Einzelunternehmen, ganz unterschiedlich. Wichtig ist natürlich hier wieder, Werteschnittmengen müssen da sein, sonst kommt eine Zusammenarbeit nicht zustande. Da haben wir gerade drüber geredet, ne, über die Kernwerte. Ich möchte aber in meiner Situation, ich habe es ja schon mal angeschnitten, ich lebe sehr viel im Bereich Achtsamkeit, Mindfulness, Spiritualität, und das ist auch das, was ich auf Social Media mache. Ich möchte mehr in diese Richtung gehen, und ich lasse auch gerade, ich habe Musik studiert, Musik auch wieder stärker in mein Leben einfließen. Ich habe das so ein bisschen abgecuttet, habe sehr, sehr lange in der Band unterwegs, 10 Jahre getourt, und für mich haben da die Werte nicht mehr gestimmt, so in der Musikindustrie, und der Lifestyle war einfach nicht mehr meins. Das hat sich mit der Achtsamkeit nicht vertragen, und auch war ich kreativ nicht erfüllt und habe das dann so ein bisschen von mir ferngehalten, und das ist aber mein Seelenweg. Also ich resoniere mit Musik ganz stark. Sonst seit klein auf kann ich mich an Bilder erinnern, wo ich mit einer selbstgebauten Gitarre da stand. Und jetzt gerade entdecke ich gerade einfach die Kraft von Sound neu. Ne? Setze mich sehr viel mit Crystal Balls und tibetanischen Klangschalen auseinander und experimentiere da gerade auch, wie das mit einer Gitarre gut zusammen funktioniert. Und gehe einfach in diesen Weg. Und da steckt für mich ganz viel Sinnhaftigkeit. Und all diese Dinge, die ich jetzt gerade erzähle, sind für mich nochmal viel konkreter geworden, weil ich diese Übung durchgeführt habe. Ich habe für mich auch nochmal geguckt, okay, in diesem Podcast-Beratungsbereich, was sind denn da Dinge, die mir Freude bereiten? Und das ist zum Beispiel, dass ich super flexibel arbeiten kann, dass ich selten präsent sein muss, dass ich das von überall aus machen kann, dass ich professionelle Kunden habe, dass ich auch wirklich nette Kollegen habe, mit denen ich mich austauschen kann dazu. Also es sind sehr viele positive Dinge, die mir manchmal, und ich glaube, das ist jetzt so der Tipp für jemanden dazu, die einem manchmal gar nicht so auffallen, weil wir uns zu sehr auf diesen Schmerz konzentrieren. Dabei ist viel wichtiger, diesen Schmerz konkret zu machen und die Freude nicht zu vergessen. Ich würde nämlich behaupten, dass nach wie vor das Podcasten, darum sind wir ja hier zusammengeschaltet, mir eine Riesenfreude macht, und auch dieses Wissen weiterzugeben. Es ist allerdings nicht alles, und ich darf dem anderen Bereich mehr Raum geben, um erfüllter zu sein. Und die Übung hat für mich eigentlich auch so den Startschuss nochmal so gegeben, die kommt relativ am Anfang im Buch, um diese Übung alle sehr ernsthaft auch durchzuarbeiten. Und jetzt habe ich in dem Kontext gar keine konkrete Frage. Ich wollte das einfach nur mal mit dir teilen und deine Gedanken dazu hören, zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe.
Du hast das toll zusammengefasst, Alex. Der Job, unser gesamtes Leben, hat ganz viele Einflussbereiche. Und worauf konzentrieren wir uns? meistens nicht auf die Dinge, die gut laufen, sondern wir konzentrieren uns eher auf die Dinge, die schlecht laufen oder die uns unzufrieden stimmen. Und mit dieser Übung, du hast es schon ja, toll aufgelöst und geschildert, möchte ich einfach, dass meine Kunden und Klienten überall hinschauen. Sehr wohl auf die Dinge, die nicht passen, auf die Dinge, die ihnen keinen Spaß machen, aber genauso gut auch auf die Dinge, auch das ist wichtig, die toll sind, die positiv sind, die man wertschätzen sollte, um quasi dieses gesamte Bild zu haben von einem Job, von einem auch Problem, um sich dann konkret damit auseinanderzusetzen, ja, was will ich denn ändern, wo kann ich was ändern und ist es mir das auch wert, weil jede Veränderung, ich habe das vorhin schon mal gesagt, geht mit Risiken einher, geht damit einher, aus der Komfortzone rauszugehen. Und dem darf man sich durchaus auch bewusst sein. Gleichzeitig soll es einen aber auch nicht davon abhalten, diesen Schritt aus der Komfortzone zu machen.
Ja, und den hast du ja auch gemacht, ne? Also wenn ich habe dich ja am Anfang vorgestellt und auch so ein bisschen deinen Weg skizziert, natürlich nur in kurzer Form, aber ich finde, was man daraus so liest, du warst in Management- und Führungspositionen, du warst da sehr erfolgreich in dem Bereich und das ist jetzt was, ne, wenn man von außen da so drauf schaut, das ist genauso wie bei mir mit der Bandreise, ich habe die auch beendet, wo man eigentlich, wenn man von außen drauf schaut, ach cool, der hat eine Band, der ist damit auf Tour, da gibt es eine Booking-Agentur, da gibt es ein Label, das ist ja alles ne, von außen. Außenperspektive, erfolgreich, Bühne, erfolgreicher Managementjob, super. Ne? Alle sind von außen glücklich. Aber ist man es denn selber? Und du warst ja in dieser Position irgendwann nicht mehr glücklich. Und bist du dann auch, also hast du diese Prozesse dann auch für dich wahrscheinlich durchlaufen? Und was war so für dich so, wenn du jetzt so reflektierst, rückblickend, so für dich so auch so ein Schlüsselmoment, wenn du das teilen magst? Hin zum Karrierecoach?
Also alles, was ich in diesem Buch beschreibe und alle Übungen, die ich hier auch vorstelle, habe ich selbst gemacht. Hat begonnen, dass ich ja selbst in eine Situation gekommen bin, wo ich das Gefühl hatte, ich finde da alleine keine Lösung mehr. Und habe mir dann auch einen Coach gesucht, der mich dabei unterstützt hat. Und dem vorangegangen ist aber eine Situation, die eigentlich am Höhepunkt, möchte ich mal sagen, meiner Angestelltenkarriere eingetreten ist. War Bereichsleiter, durfte einen Bereich mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen, habe ja tolles Gehalt verdient, habe viel Gestaltungsfreiheit gehabt und wie du es so schön gesagt hast, von außen her war alles top. Und ich habe auf einer Fahrt mal in die Arbeit ja gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich konnte es nicht benennen. Ich merkte einfach nur bei mir selbst, mein Körper, irgendetwas will mir sagen, da passt gerade was nicht bei dir. Und ich habe versucht, dieses Gefühl einzuordnen, bin da auch sehr reflektiert, bin auch sehr sensibel, was das betrifft. Und habe gemerkt, ja, okay, da will mir jemand eine Botschaft geben. Ich habe es nur noch nicht verstanden, was es war. Und dieser Coaching-Prozess hat mir dann einfach auch geholfen zu verstehen, dass die Ziele, denen ich in den letzten Jahren gefolgt bin, und das waren insbesondere materielle Ziele, das waren Karriereziele, aber eigentlich nicht die Ziele sind, die auch meinen Werten entsprechen, die meinen Bedürfnissen entsprechen. Und da bin ich heute in der Nachbetrachtung gesehen unglaublich froh, dass dieses Ereignis eingetreten ist und ich irgendwann den Entschluss gefasst habe, ja, mich dem zu stellen und mich auch zu verändern.
Du hast beschrieben auf dieser Autofahrt, dass du gespürt hast, dass irgendwas nicht stimmt. Und jetzt schreibst du in deinem Buch, ich zitiere, immer wieder fragen mich Menschen, ob es nicht langweilig ist, stundenlang alleine auf dem Rad durch die Gegend zu fahren. Doch ich schätze es sehr, wenn etwas eintönig ist. Ich liebe es auch, stundenlang über endlose Gletscherfelder zu gehen. Monotonie ist ein wichtiger Kontrast zu unserer schnelllebigen und hektischen Welt. Ich kann dadurch sehr klar denken und neue Perspektiven einnehmen. Es hilft mir, kreativ zu sein und neue Ideen zu entwickeln. Was hier jetzt drin steckt, ist, finde ich, ein sehr meditativer Charakter, ne? Und ich glaube, wenn wir anfangen, etwas zu spüren, was nicht stimmig ist, fühlen wir in uns rein. Und was wir haben ja vorhin auch über Smartphone und Netflix und alles Mögliche schon gesprochen, durch diese ständige Berieselung sorgen wir dafür, dass wir nicht reinspüren. Und es ist immer der einfachere Weg, auch diese Dinge, diese Gefühle zu übertünchen mit etwas im Außen, ohne wirklich an die Wurzel zu schauen. Jetzt bist du jemand, der meditiert, oder ist Sport deine Meditation? Und wenn ja, ich meine, so ein bisschen kann man es aus dem Zitat ja herauslesen. Warum ist das so?
Also ich bin niemand, der regelmäßig meditiert. Ich würde fast sagen, ich mache das anlassbezogen. Nämlich auch dann, wenn ich durch meinen Sport nicht mehr in die Mitte komme. Ich nutze Ausdauersport tatsächlich ja nicht nur, um mich sportlich zu betätigen und mich ja somit auch auf Abenteuer und vielleicht den ein oder anderen Wettkampf vorzubereiten, sondern tatsächlich auch, um meine Gedanken zu sortieren, wie ich es im Buch beschrieben habe, auch neue Ideen für mein Business zu sammeln. Und sehr oft ist es so, dass ich die Gedanken gar nicht festhalte, sondern das, was kommt, das lasse ich kommen und lasse wieder gehen und schaue einfach drauf oder bin achtsam, ja, was kommt denn öfters oder was bleibt vielleicht und geht nicht gleich wieder. Und da bin ich sicherlich jemand, der sehr bewusst darauf schaut, auch darauf Acht gibt, weil ich auch verstehen will, womit beschäftige ich mich denn unterbewusst? Weil du hast es so schön gesagt, ja, das Problem, das wir jetzt vielleicht gerade sehen, einer Herausforderung, der wir gegenüberstellen, ja, dem sind wir uns bewusst. Wenn das Kleinigkeiten sind, dann stimme ich dir zu, dann versuchen wir auch oft, das ein Stück weit zu überdecken oder uns berieseln zu lassen von außen, um da ein besseres Gefühl zu bekommen. Nur dadurch ist es ja nicht weg. Und das habe ich lernen dürfen, auch in dieser Situation, die ich vorhin geschildert habe, nämlich auch mal ganz klar dorthin zu schauen, welche Ziele habe ich mir gesetzt, was verfolge ich überhaupt in meinem Leben und passt das eigentlich mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Werten, mit meinen Lebenszielen, passt das überein? Und die erste Antwort, und das schildere ich ja auch so schön im Buch, die war ja. Ich habe einfach nichts gefunden, wo da ein Problem gewesen wäre. Und erst beim zweiten Mal, wo ich dann ganz konkret hingeschaut habe, wo ich wirklich viele Dinge hinterfragt habe, habe ich dann einfach gesehen, ja, okay, ich gehe einen Weg, der war auch durchaus erfolgreich, nur hat er mir nicht gut getan.
Du hast gerade das Unterbewusste angesprochen. Thema Glaubenssätze ist auch ein wichtiger Part in deinem Buch. Glaubenssätze sind ja, wir haben ja zum Teil positive, zum Teil aber auch nicht so förderliche Glaubenssätze in uns, die durch Sozialisation entstanden sind. Und du beschreibst in deinem Buch auch, wie man die Glaubenssätze auch verändern kann, die man in sich trägt. Wie hast du deine verändert, deine limitierenden, oder wie hilfst du anderen, ihre Glaubenssätze zu verändern?
Ich habe es tatsächlich im Coaching gelernt, überhaupt mal so achtsam zu sein und so deutlich hinzuschauen, um zu erkennen, dass es sich hier um einen limitierenden Glaubenssatz handelt. Und ich habe im Coaching gelernt, auch Glaubenssätze aufzulösen. Ich betone das auch im Buch, ja, auch wenn ich dort eine Übung auch skizziere, ist Glaubenssatzarbeit etwas, was man jetzt nicht mal schnell am Abend macht, sondern das ist durchaus ein Prozess, der Zeit erfordert, der auch Expertise erfordert. Aber ich bin der Meinung, es lohnt sich einfach schon, sich dessen bewusst zu sein, dass es da etwas gibt, das einen selbst blockieren kann. Ich bringe ein Beispiel, der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht. Ich denke, jeder hat sich das schon mal selbst gesagt oder zumindest gedacht im Selbstgespräch auch mit sich selbst. Und solche Glaubenssätze, die haben wir in ganz vielen Bereichen, und uns muss einfach bewusst sein, dass das tiefe innerliche Verankerungen sind, die wir auch innerlich glauben, aber die uns oft daran hindern, aus der Komfortzone rauszugehen, den nächsten Schritt zu machen, mal eine Veränderung anzustreben oder uns auch einfach mal besser zu fühlen, weil ich denke mal, du kannst mir zustimmen, immer das Gefühl zu haben, ich bin nicht gut genug und sich das vorzusagen, ist ja auch etwas, was durchaus einen negativen Einfluss auf das Leben an sich hat oder haben kann.
Absolut. Da hängt auch ganz viel mit zusammen. Also, wenn wir persönlich bleiben wollen, also ich beschäftige mich auch viel mit Glaubenssätzen, arbeite tatsächlich auch viel mit Affirmationen. Da hängt mit Selbstliebe und Selbstwert hängt ja ganz viel zusammen, auch zum Beispiel ein Fülle-Thema. Ne? Und dann sind wir auch zum Beispiel schon beim Finanziellen, ne? Bei finanziellen Themen. Du schreibst auch in deinem Buch, das fand ich auch, habe ich mir auch dick angemarkiert. Nun ist es notwendig, dass Sie Ihren neuen Glaubenssatz verinnerlichen. Überzeugen Sie Ihr Unterbewusstsein davon, dass es sich bei Ihrem positiven Glaubenssatz tatsächlich um Ihre neue Wahrheit handelt. Ne? Das ist spannend. Für diesen Prozess sind viele Wiederholungen, das ist gerade schon angesprochen, Ihrer neuen Überzeugung erforderlich. Affirmationen beispielsweise können Ihnen helfen, Ihre neuen Glaubenssätze zu verankern. Damit arbeite ich tatsächlich auch relativ viel. Sich eine Affirmation nur runterzubeten, ist da tatsächlich zu wenig. Also es ist wirklich auch entscheidend, das entsprechende Gefühl auch mit einzubringen und vor allen Dingen auch diesen Analysepart, ne? Also zu identifizieren, was bremst mich denn eigentlich, ne? Also nicht wahllos irgendwas affirmieren. Vielleicht ist es gar nicht das Thema, was dahinter steht, was angeschaut werden möchte. Und dann entsprechend auch, was mich limitiert zu identifizieren und dann eben entsprechend auch umzuformulieren. Also dann die richtige Affirmation auch zu verwenden, dann zu wiederholen und im Idealfall dann mal eine Erfahrung zu machen, die einem auch ein Gefühl, es sind ja immer Erfahrungen, die ein besonders starkes Gefühl auslösen und das verändert dann wirklich viel. Und ich kann das gerade an dem Beispiel Finanzen auch nochmal deutlich machen, weil ich festgestellt habe, ich habe mich selber auch schon coachen lassen für meine Selbstständigkeit und da kam auch relativ schnell raus, dass ich, was das Rechnungsstellen und die finanzielle Dimension meiner Tätigkeit angeht, das hat ja auch viel mit Selbstwert zu tun, da einfach mich limitiert habe. Da ging es dann auch darum, diese Glaubenssätze zu identifizieren und wenn man anfängt, das zu tun, fällt einem auf einmal, dann sind wir beim Thema Bewusstsein auf, okay, wenn ich im Familienkontext bin, wenn ich bei Freunden bin, habe ich auf einmal solche Alarmglocken an, wenn ich bestimmte Sätze höre, die ich mir selber die ganzen Jugendjahre gesagt habe. Ne? Und dann aktiv, also was ich dann mache, ist zu sagen so, hey, mir fällt hier übrigens gerade dieser Satz auf, ich bearbeite gerade dieses Thema, können wir das anders formulieren? Also ich gehe dann wirklich proaktiv dann auf Menschen in meinem Umfeld zu und sage so, ey, ich arbeite daran, können wir ein anderes Wording finden? Und wenn man das wirklich macht und Wiederholung ist da der Schlüssel, ist es wirklich verrückt, was dann passiert. Also ich habe wirklich jetzt auch in jüngster Zeit auch Aufträge abgeschlossen, die eine ganz andere, nicht, dass es mir um das Finanzielle geht, ne? Es geht da auch ganz viel um das Thema Freiheit und es geht auch grundsätzlich um das Thema Fülle, was gestehe ich mir zu. Aber an anderen Dimensionen sind, die vorher der Fall waren. Und ich führe das ganz stark auf diesen Prozess zurück, den du auch in deinem Buch schilderst. Ne? Eben die Glaubenssätze zu identifizieren, sie entsprechend umzuformulieren, dann mit richtigen Affirmationen zu arbeiten, die eben das Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Und wenn du dann auf einmal eine Erfahrung sammelst, die dir widerspiegelt, so hey, das hat einen Effekt, das ist dann nochmal so ein Multiplikator, der einfach unglaublich mächtig ist. Also ich finde, dass du es im Buch auch mit relativ viel Detail beschreibst. Also für alle, die jetzt zuhören, Buch sowieso in den Shownotes, wichtiger Part natürlich, gerade wenn man sich verändern möchte. Ne?
Ja, und einen Punkt möchte ich noch ergänzen, Alex. Das Tun ist extrem wichtig, das Umsetzen. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Ich habe Klienten, die sagen, du Christian, ich war jetzt 15, 20 Jahre in einem Unternehmen und jetzt möchte ich wechseln. Aber ich kann mich ja gar nicht verkaufen. Ich habe mich 15, 20 Jahre nirgendwo bewerben müssen. Ich kann das nicht. Und dieses Ich kann das nicht, den kann man relativ schnell, diesen Glaubenssatz, identifizieren. Und die erste kleine Übung, die den vielleicht ein Stück weit weniger hart macht, wäre zu sagen, ich kann das noch nicht. Weil das lässt einfach ganz viel Spielraum, dieses noch einzusetzen, um zu sagen, ja okay, aber ich kann es üben, ich kann es ausprobieren. Und wenn ich jetzt bei diesem Beispiel des Bewerbungsprozesses bleibe, dann rate ich meinen Klienten, dann in so einem Fall möglichst viele Bewerbungsgespräche wahrzunehmen, auch solche, wo man im Vorhinein weiß, nein, in diesem Unternehmen will ich sowieso nicht arbeiten oder ich werde da keine Chance haben, die haben mich vielleicht aus welchen Gründen auch immer eingeladen, aber nur um diesen Glaubenssatz auch bestätigt zu bekommen, dass man es doch kann, dass man dazulernen kann. Und irgendwann ist dieser Moment auch da, wo man diese Stelle dann bekommt. Und das ist auch ein guter Moment, sich dann auch bewusst zu machen, ja, dass dieser Glaubenssatz zwar da war, aber dass der auch in Wahrheit ja gar nicht echt war oder richtig war, weil man erfahren hat, okay, wenn ich mir dem bewusst bin und wenn ich Strategien entwickle, wie ich mit dem umgehen kann, dann kann ich diesen Glaubenssatz auch perfekt auflösen und so ein Erfolgserlebnis aus dem Job, wie es ich auch geschildert habe, das kann unheimlich positiven Einfluss auch auf ganz viele Lebensbereiche haben. Man traut sich dann einfach wieder viel mehr zu.
Also den Satz möchte ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen. Ich kann das noch nicht. Stimmt, der hat, kann ich mich auch erinnern, beim Lesen auch nochmal Resonanz bei mir ausgelöst. Ich hatte es ja angesprochen. Wir probieren es immer persönlich zu stricken und dann können die HörerInnen sich hoffentlich gute Ableitungen ziehen aus unserem Gespräch. Ich gehe jetzt stärker wieder in den Musikbereich, ne, und schaue auch, wie kann ich Klang therapeutisch einsetzen, wie kann ich Menschen stärker damit in die Tiefenentspannung bringen, produziere ja auch Meditation. Aber ich merke, wenn es so um das Thema Produktion geht, ne, und welche Frequenzen, wenn man produziert, stehen sich im Weg und welche nicht, welche kann man gut übereinander stapeln, damit das Klangerlebnis besonders schön wird und auch intensiv wird. Da geht so eine riesige Welt auf, also die habe ich auch in meinem Musikstudium nicht so gelernt, weil ich ja nicht Musikproduktion studiert habe, mich aber damit gerade stark auseinandersetzen darf. Und da hat mir tatsächlich dieser Satz auch ganz häufig geholfen. Immer wenn ich jetzt wieder am Laptop saß und gemerkt habe, oh Gott, das, wie kriege ich diese Produktion jetzt fertig? Sich zu sagen, okay, ich kann das noch nicht, aber ich werde es können, wenn ich mich regelmäßig damit beschäftige und mir vor allem Vertrauen habe, dass ich es können werde. Vertrauen, ganz wichtige Stelle. Und mich vor allen Dingen nicht selber immer wieder klein mache, sondern mir einfach Zeit gebe. Und damit möchte ich jetzt die Brücke schlagen zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, was du auch in deinem Buch ausführlich beschreibst, und das ist das Thema Routinen. Warum sind Routinen, gerade wenn man seine Komfortzone verlassen möchte, wenn man was verändern möchte, warum sind die so wichtig?
Also wenn wir etwas Neues versuchen, dann tun wir uns meistens schwer, weil es ist etwas, das uns bewusst ist, dass wir uns jetzt mit einer Anstrengung etwas Neues auseinandersetzen müssen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns selbst ein Stück weit, man kennt das unter dem Begriff des inneren Schweinehundes, dass wir diesen inneren Schweinehund ein Stück weit überlisten müssen und diese Anstrengung durchführen müssen. Das Ziel ist es, dass das Ganze aber irgendwann von alleine abläuft und keine bewusste Anstrengung mehr ist. Und so ein unbewusster Ablauf, das würde man dann Routine nennen. Was kann man da als Beispiel sagen? Wir denken am Morgen nicht nach, unsere Zähne zu putzen. Das haben wir irgendwann zu einer Routine gemacht. Das heißt, am Beginn unseres Lebens oder mit den ersten Zähnen sind wir von unseren Eltern aufgefordert worden, unterstützt worden, die Zähne zu putzen. Und das zweimal am Tag. Und irgendwann hat sich das bei uns so eingeprägt, dass es irgendwann selbstverständlich geworden ist und wir nicht darüber nachdenken müssen, das zu machen, sondern Zahnputzbecher, die Zahnpasta, die Zahnbürste, alles steht bereit, man geht nur hin, nimmt das Ganze und wendet es an. Und wenn man sich verändern will, dann können Routinen einfach helfen, diese Veränderung nachhaltiger zu gestalten, indem man versucht, diese bewussten Anstrengungen einfach in Routinen umzuwandeln.
Ja, praktisches Beispiel, was eigentlich zwei Themen schneidet, die wir gerade besprochen haben, wie ich das für mich mache. Eigentlich mehrere Themen, aber ich arbeite mit Affirmationen, um gewisse Glaubenssätze umzuprogrammieren, und ich habe gerade neue Themen, in die ich mich einarbeite. Was habe ich jetzt gemacht? Ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Das ist für mich auch eine Art, mich zu erden, meinen Körper zu fordern. Ich gönne mir auch gerne ein luxuriöseres Fitnessstudio, wo ich mich einfach wohlfühle und wo eigentlich immer ein Wellnessbereich mit dabei ist. Und was ich jetzt tatsächlich mache, ist, ich habe jetzt auch, weil ich selbstständig und von überall aus arbeiten kann, mir auch ein Fitnessstudio gesucht, wo ich ein bisschen Coworking-Atmosphäre habe, wo ich auch viel arbeite. Das heißt, ich kann da im Arbeitsbereich auch gewisse Routinen ganz gezielt im Fitnessstudio, im Arbeitsbereich mit meinem Laptop an den Start bringen, wo ich mich dann im Nachgang belohne, nach getaner Arbeit, mit einer Sauna, mit einem Saunagang und in den Pool zu springen. Und was ich dann aber auch noch kombiniere mit diesem Saunagang, wenn ich dann aus der Sauna komme, geht man in den Ruheraum und geht in so eine Tiefenentspannung. Und da arbeite ich zum Beispiel ganz gezielt mit Affirmationen. Das heißt, wenn ich in der Viertelstunde auskühle vom Saunieren, höre ich mir eine Viertelstunde lang meine Affirmationen an, die ich mir selber auch produziere, auch mit gewissen Frequenzen und Sounds und so weiter. Das heißt, ich habe da für mich eine Art Routine geschaffen im Fitnessstudio mit auch Belohnungsreizen und so weiter, die ich immer wieder mache und die ganz, ganz viel schon Effekt hat, um meine Bereiche, in denen ich aus der Komfortzone rausgehen darf, zu unterstützen. Und das war für mich so, als ich das Buch gelesen habe, so ein Aha-Erlebnis, weil ich das gar nicht, ich habe das irgendwie unbewusst so gemacht und auch unbewusst als eine Belohnung eingesetzt, diesen ganzen Wellness-Kram, wo ich mir gedacht habe, okay, irgendwie unbewusst genau scheinbar richtig gemacht, dass ich so probiere, die neuen Themen in meinem Leben positiv füttere.
Da haben wir zwei Dinge, die uns verbinden. Also ich gehe auch zweimal pro Woche ins Fitnessstudio, aber im Gegensatz zu dir, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, mache ich das überhaupt nicht gerne. Also ich treibe unheimlich gerne Sport, aber ich mache das am liebsten in der Natur. Da kann es regnen, da kann es kalt sein, da kann Wind gehen, aber da ins Studio zu gehen, das mag ich grundsätzlich nicht. Warum mache ich es trotzdem? Weil es einfach dazugehört für die Stabilität, auch für die Gesundheitsvorsorge, ja, um gewissen Sportverletzungen vorzubeugen. Und neben der Belohnung, die du angesprochen hast, gibt es da noch einen Trick, auch für Routinen. Nämlich, das so einfach wie möglich zu gestalten. Und was meine ich damit? Wenn ich am nächsten Morgen plane, ins Fitnessstudio zu gehen, dann richte ich mir am Abend alles dafür her. Das heißt, ich muss am nächsten Tag wirklich nur noch die Tasche nehmen, ins Auto steigen, hinfahren und los. Wenn ich da jetzt am Morgen noch all meine Sachen zusammenkramen müsste, irgendwo die Schuhe suchen, die Trinkflasche, vielleicht auch die Karte für Studio etc., dann hätte ich ganz viele Gründe und sozusagen auch die kleinen Steine, die mir im Weg liegen würden, um zu sagen, ach was, lassen wir es für heute, ist ja nicht so schwer. Aber somit mit dieser Vorbereitung, damit, dass es ein fixer Punkt im Kalender ist, ja, damit mache ich es mir relativ einfach, das dann trotzdem auch durchzuziehen und dann auch Spaß zu haben.
Das ist der Auslöser, ne, glaube ich, so beschreibst du es in deinem
Buch.
Ja,
richtig, genau.
Mal angenommen, jemand hört jetzt zu, ein Fitnessstudio und Wellness ist gar nichts. So oft ist es ja, geht es ja da einfach darum, zum Beispiel, wenn man sich in einen neuen Themenbereich einarbeiten möchte, eine gewisse Recherchezeit einzuplanen, sich einfach hinzusetzen und loszulegen. Ne? Je nachdem, in welchem Bereich das ist. Und das kann man natürlich auch wunderbar vorbereiten, ne? Sich schon mal die Arbeitsecke am Abend vorher herrichten, irgendwie ein Glas schon mal bereitstellen, den Laptop schon mal bereitstellen, dass man nur noch hochklappen und loslegen muss. Häufig ist es ja eben dieses in Gang kommen, und wenn man einmal dabei ist, dann geht es von selbst. Und wenn es dann noch zu einer Routine wird, dann wird es noch einfacher. Aber diese Routine zu implementieren dauert ja auch erstmal. Und sich diesen Auslöser bereitzulegen, ist natürlich auch ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Wir haben über Selbstwert gesprochen und du sprichst in deinem Buch über Exzellenz versus Perfektionismus. Was ist der Unterschied und warum ist wichtig, da zu differenzieren?
Perfektion ist eine Illusion, sage ich in dem Buch, und hinter dem stehe ich auch. Also ich glaube, Perfektion ist etwas, das wir nicht erreichen werden. Es wird immer Dinge geben, die man verbessern kann, und ich halte es für nicht gut, vielleicht auch nicht gesund, Perfektionismus nachzustreben, weil das, wie gesagt, ein Ziel ist, das man nicht erreichen wird. Was bedeutet hingegen Exzellenz? Und ich bin ein riesiger Befürworter von Exzellenz. Exzellenz ist, das Beste zu geben mit den Möglichkeiten, die man hat. Das heißt, mit den Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, ob das jetzt Kompetenzen sind, Fähigkeiten sind, Interessen sind, ob das Leidenschaften sind, aber mit all dem, was einem zur Verfügung steht, da das Beste rauszuholen, das meine ich mit Exzellenz, und nichts weniger sollte grundsätzlich unser Antrieb sein, weil ich würde es einfach auch schade finden, wenn wir Fähigkeiten haben oder auch Ressourcen haben, die wir einfach vergeuden und nicht einsetzen. Und das sollte unser Ziel sein.
Da möchte ich an der Stelle nochmal was zitieren. Du schreibst in einem Buch: Passiert also alles von allein? Fragezeichen. Mitnichten. Ich arbeite hart und fokussiert an meinen Zielen. Gleichzeitig bin ich mir aber auch bewusst, dass ich nicht alles selbst beeinflussen kann. Mir persönlich gibt es unheimlich viel Kraft. Denn einerseits versuche ich alles, was möglich ist, einzubringen, um ein Ziel zu erreichen. Gleichzeitig lasse ich mental auch ein Stück los und vertraue darauf, dass sich meine Puzzlestücke in der Zukunft zusammenfügen werden. Ich finde das fasst nochmal gut zusammen, was du gerade gesagt hast, und bringt auch nochmal dieses Grundvertrauen auch nochmal mit rein, was man haben darf. Also dieses sich nicht ständig abwerten und unter Druck setzen. Und auch diese positive Grundstimmung. Mir kam an der Stelle so die Frage auf, ich hatte ja gesagt, ich bin jemand, der sehr spirituell lebt. Ich glaube, Spiritualität ist etwas, was du nicht wirklich siehst, etwas, was du nicht greifen kannst. Ich finde, das steckt hier drin. Jetzt sagst du natürlich, dass du ein sehr analytischer Mensch bist. Das merkt man auch dem Buch. Also es sind sehr viele Übungen, die sehr analytisch und dadurch auch so hilfreich aufgebaut sind und die halt den Kopf anschmeißen. Aber auf der anderen Stelle geht es ja ganz häufig darum, wenn wir Vertrauen haben, diesen analytischen Geist auch mal loszulassen. Das ist ein ganz interessantes Zitat von Osho, der den analytischen Geist mit den Beinen vergleicht. Und wenn wir sitzen, bewegen wir unsere Beine ja auch nicht, weil wir sie nicht brauchen. Aber wir machen mit dem Geist ganz häufig genau das Gegenteil, nämlich wir benutzen ihn 24/7 und eigentlich da, wo er mal ausgeschaltet werden darf, liegt auch die Kraft, ne? Und da liegt halt auch Vertrauen und dieses Vertrauen in diese Puzzlestücke, dass sie sich irgendwie fügen werden. Meine Frage ist jetzt eigentlich, bist du ein spiritueller Mensch oder ist das für dich eine Welt, die mit der du nicht so viel zu tun hast? Und wenn ja, wie erklärst du dann trotzdem dieses Vertrauen, was du hast?
Also Spiritualität bedeutet ja für jeden Menschen etwas anderes. Und
absolut.
Ich bin niemand, der einer bestimmten Religion folgt und darin seine Spiritualität findet. Ich meine, so wie ich es auch schreibe, ich habe ein großes Vertrauen in das Leben. Was meine ich damit? Wie viele von den ZuhörerInnen, wie du auch, habe auch ich in meinem Leben Phasen gehabt, wo es besser gelaufen ist und dann wieder Phasen gehabt, auch wo es weniger gut gelaufen ist. Ich habe aber auch mit meinem Alter, auch mit meiner beruflichen Herausforderung und dem Reflektieren erkennen dürfen, dass egal wie stark es nach unten und wie weit es nach unten gegangen ist, wieder Phasen gekommen sind, wo es mir gut gegangen ist, wo es das Leben gut gemeint hat mit mir, wo die Dinge auch einen Sinn gemacht haben in der Retrospektive, die mich dorthin geführt haben. Steve Jobs sagt ja so schön, you cannot connect the dots forwards, you can connect it only backwards. Das heißt, wir können erst im Nachhinein herausfinden, ob oder was für einen Grund gewisse Lebensereignisse hatten. Und ja, wenn ich in einer Situation bin, auch wenn es mir mal toll geht, genauso wie wenn es mir weniger gut geht, dann habe ich einfach dieses Vertrauen ins Leben, und das ist meine Spiritualität, dass das alles einen Sinn hat und gut ist, so wie es sein soll. Das hilft mir auch im täglichen Leben, weil man muss nicht immer nur die ganz großen Themen hernehmen und darauf den Fokus legen. Du bist selbstständig, ich bin selbstständig. Mal einen Kunden zu verlieren, ja, ist nicht angenehm, oder ein Angebot, das sich mal nicht in einen Auftrag umwandelt, ja, schade, aber hat womöglich auch einen Grund, warum es so ist. Und somit muss man sich auch von diesen Themen nicht ständig nach unten ziehen lassen, sondern das Positive sehen, weitermachen. Und das ist grundsätzlich ein für mich etwas, wo ich auch viel ja, Vertrauen und Verbundenheit fühle.
Und hier schließt sich der Kreis wieder mit, und damit möchte ich die Episode auch ins Ziel fahren, mit dem, was wir zu Beginn der Folge gesprochen haben, nämlich es geht ja ganz viel, wenn man seine Karriere verändern möchte, das ist jetzt hier der Fokus der Episode oder auch andere Lebensbereiche, um den Wertekompass, und der hilft halt auch sehr stark, ne? Da setzt man an, auch um zu gucken, ist denn das, was ich tue, in irgendeiner Form sinnhaft? Ne? Und das kann ja verschiedene Ebenen haben, was für jemanden sinnhaft ist. Und ich glaube, Spiritualität hat auch ganz viel mit Sinn zu tun und Sinnfindung. Und deswegen habe ich auch in deinem Buch immer wieder ganz viele für mich, also ich gucke ja da auch durch diese Brille, ich bin natürlich auch geframed durch Spiritualität, weil ich mich da sehr viel mit beschäftige, ganz viele Dinge aber auch erkannt aus dem spirituellen Kontext heraus. Und ich glaube, Sinnhaftigkeit ist eine ganz wichtige Komponente, der wir uns bewusst werden dürfen, weil dann zapfen wir einen Energietank an, weil wir Dinge tun, die sich für uns stimmig anfühlen, anstatt dass wir sie vielleicht für Menschen im Außen tun oder für die Bewertung anderer im Außen, von der wir zehren, weil das ist nichts, was nachhaltig ist. Lieber Christian, ich fand das ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Ein Link des Buches kommt natürlich in die Shownotes, genauso wie ein Link zu deiner Webseite. Gibt es irgendwas, was du noch teilen magst, oder gibt es einen Kanal, auf den wir meine HörerInnen verlinken oder verweisen können, damit sie dich und vielleicht auch dein Coaching-Angebot finden können?
Ja, ich denke mal, wenn du meine Webseite und den Link zum Buch in den Shownotes angibst, dann ist da schon viel getan. Vielleicht noch ein Hinweis, am 11. März wird ein Webinar von mir stattfinden, wo ich insbesondere ruhige Führungskräfte anspreche. Wenn es da Interesse gibt, dann einfach anmelden, ist kostenlos und wird eine Stunde mit vielen Lessons learned von meiner eigenen Karriere, und wer da Interesse hat, gerne dabei sein.
Super. Vielen Dank, lieber Christian. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und war eine große Ehre, dass du mich besucht hast im Podcast. Und wir werden uns hoffentlich ja auch in der physischen Welt auch mal begegnen.
Danke, dass ich dabei sein durfte, Alex.
Alles klar. Ciao. Life, life,